sogenannten kritischen Polizisten haben sich 1986 gegründet, unmittelbar im Anschluss an eine Demonstration gegen das Kernkraftwerk Brockdorf und einer darauf folgenden Protestveranstaltung. Da haben also Bürgerinnen und Bürger in Hamburg gegen das Polizeiverhalten bei der Brockdorf-Demonstration demonstriert und sind dann eingekesselt worden von der Polizei. Man spricht von dem sogenannten Hamburger Kessel. Das hat damals für sehr viel Unruhe gesorgt. Diese Polizeimaßnahme war nach unserer Auffassung unrechtmäßig. Und viele Hamburger Polizisten waren empört und haben eine kleine Initiative gegründet. Und das ging dann wie ein Lauffeuer durch die Republik. Es haben sich dann in Nordrhein-Westfalen Gruppen gebildet von Polizisten und in anderen Bundesländern auch. Und es war im Grunde genommen so eine Phase, wo viele Polizisten Gewissenskonflikte hatten in ihrem Beruf einerseits und in ihren privaten Sozialkontakten andererseits. Da war dann die Freundin, die zur Brockdorf-Demo ging, und man selber musste Dienst schieben. Das haben viele nicht ausgehalten und haben dann eben diese Initiative gegründet.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Initiative, weil es ja eine Initiative, die sich, wie ich das verstanden habe, innerhalb der Polizei begründet und gegründet hat, nicht unbedingt auf große Liebe innerhalb der Polizeiabteilung gestoßen ist.
Das war damals manchmal ein Gefühl von Hass, was den Mitgliedern der kritischen Polizisten entgegengeschlagen ist innerhalb der Behörde. Die kritischen Polizisten sind als Verräter empfunden worden von vielen Kollegen, und diese Abwehrhaltungen haben sich bis hinauf ins Management und in die Polizeipolitik fortgetragen, und man hat massiv Druck ausgeübt. Man hat versucht, über fingierte Disziplinarverfahren Druck auszuüben, also hat einfach Dinge in die Welt gesetzt, die vor den Disziplinargerichten überhaupt keinen Bestand hielten, aber man hat eben versucht, die Leute auf alle möglichen Arten und Weisen zu verunsichern und klein zu kriegen.
Sie sprechen in der Vergangenheit, gibt es diese BAG, kritische Polizistinnen und Polizisten, nicht mehr?
Nein, der Verein hat sich aufgelöst nach internen Streitigkeiten einerseits und nach einigen Verfahren andererseits. Also es gab mehrere Pressemitteilungen von uns, die sich gegen das Verhalten des Berliner Polizeipräsidenten richteten und gegen einzelne Polizeibeamte, und diese sozusagen, sag ich mal, Prozessgegner haben Zivilverfahren, also Unterlassungsklagen angestrengt, die dem Verein, weil das eben als so teuer war, sozusagen finanziell das Genick gebrochen haben. Und das hat dann auch zu starkem internen Streit geführt, sodass die meisten ehemaligen Aktiven und Gründerleute dann sukzessive aus dem Verein austraten.
Mhm. Sie sind allerdings, ich habe ja einige Ihrer Beiträge mittlerweile gelesen, durchaus inhaltlich da noch sehr, sehr aktiv, sehr kritisch auf die Polizeiarbeit zu schauen. Unter anderem machen Sie Fortbildungen. In einem Ihrer letzten Beiträge, den Sie für die Polizei Aus- und Fortbildung geschrieben haben, definieren Sie das Phänomen Polizeiübergriff so als konzeptabweichenden Verhaltens. Könnten Sie uns das mal kurz erläutern?
Also es gibt ganz viele Konzepte von sogenannten abweichenden Verhalten innerhalb der Polizei. Also zum Beispiel die Polizeikorruption. Da geht es darum, dass, es kommt immer mal wieder vor, dass Abschleppunternehmern Abschleppaufträge zugeschustert werden und dann der Polizist dafür etwas erhält. Dann gibt es die ganz normale, sag ich mal in Anführungszeichen, ordinäre Polizeikriminalität. Das sind normale Straftaten, Diebstähle von Gegenständen im Aufenthaltsraum der Wache oder dergleichen. Das wären also sozusagen die Straftaten zu meinem eigenen Vorteil, Korruption, Diebstahl zum Beispiel. Und dann sage ich, gibt es Straftaten, die sind nicht zum Vorteil, nicht auf den eigenen Vorteil gerichtet, sondern sind sozusagen Überziehungen der Polizeieinsätze. Also ich mache etwas, um der Organisation Nutzen dafür zu verschaffen, beispielsweise durch eine Aussageerpressung oder durch die Anwendung unverhältnismäßiger Vernehmungsmethoden. Da kriege ich zum Beispiel ein Geständnis eines Straftäters, das ich aber auf unrechtmäßige Weise erlangt habe. Und das ist aus meiner Sicht ein Übergriff, also eine Handlung, die nicht zu meinem privaten Vorteil, auf meinen privaten Vorteil gerichtet ist, eine Handlung, die die Organisation Polizei vermeintlich der Organisation Vorteile bringt, sprich zum Beispiel Geständnis. Und diese Handlungen, das ist jetzt das Interessante an dem Phänomen, diese Handlungen sind innerhalb der Polizei weniger sozial geächtet als beispielsweise ein Kameradendiebstahl, Kollegendiebstahl oder eine Polizeikorruption. Also wenn Polizisten korrupt sind, dann werden sie innerhalb der Kollegenschaft stärker sozial geächtet als ein Kollege, der eine Aussageerpressung verübt.
Und jetzt gibt es, wie ich das so Ihren Ausführungen so weiter entnommen haben, hat das so ein bisschen zur Folge, behaupten Sie, dass das Identitätstypen produziert, so gemäß einer spezifischen Sozialisation, die auch im mehr informellen Bereich gelehrt wird, und zwar in der Praxis. Diese spezifische Subkultur wird in der kriminologischen Polizeiforschung Cop Culture genannt. Mhm. Was ist das? Was ist Cop Culture?
Ich glaube, dass alle Menschen, die im Berufsleben stehen, geprägt sind durch ihren Beruf. Wir arbeiten 8 Stunden am Tag, stehen 8 Stunden in unserem Berufsleben und jeder Beruf produziert so berufskulturelle Prägungen bei uns. Und bei der Polizei ist das natürlich auch so. Und das ist erstmal, so meine These, nichts Negatives. Also für mich ist Cop Culture prinzipiell erstmal nichts Negatives, weil die Dinge, die uns da prägen im Beruf, die haben mit unseren praktischen Tätigkeiten zu tun. Also als Beispiel, als Polizist muss man mit Gefahren umgehen und man kann Gefahren manchmal nicht ausweichen. Also wenn ein Haus brennt und ich habe noch eine Chance, da jemanden zu retten, ohne mich selbst in Lebensgefahr zu bringen, dann muss ich da reinrennen und muss versuchen, jemanden noch zu retten. Oder wenn in einer Kneipe eine Schlägerei ist, dann muss ich da reinlaufen und mich dann möglicherweise selber in Gefahr bringen. Ja, und das produziert so ein ganz spezifisches Verhältnis zur Gefahr in der Polizei. Und das ist erstmal ja nichts Negatives. Im Gegenteil, man bekommt so ein Gefühl für die Gefahr, entwickelt so ein Gefahrenradar und ist sensibel für die Lebenspraxis, in der sich in denen ich Gefahren begegne. Das ist erstmal was Positives, aber wie das bei allen Dingen so der Welt ist, gibt es eben auch mal so Verdrehungen und Überdrehungen von solchen kulturellen Prägungen. Und das ist dann zum Beispiel, wenn ich die Gefahr regelrecht suche, irgendwann mal, also derjenige, der sozusagen im Beruf seinen Action und Thrill findet, den er sonst vielleicht so anders im Leben nicht findet. Das wäre eine Überdrehung von diesem Kulturmerkmal. Und so gibt es eine ganze Reihe von Kulturmerkmalen, die erstmal nichts Schlimmes sind. Die hängen mit unserem tagtäglichen Job zusammen, der uns prägt. Aber es gibt zu jedem Wert sozusagen eine Überdrehung oder eine Übersteigerung.
Und die machen Sie so fest an diesen Merkmalen, die Sie ja eben gerade mit dem Gefahrenbewusstsein festgemacht haben, noch in Bezug auf so typische Merkmale des Argwohns, einer Polizeisolidarität, eines Gerechtigkeitsverständnisses oder einer Konformität, die per se, ja, wie Sie selber sagen, nicht an sich Schlimmes ist, sondern typische Merkmale, berufstypische Merkmale von Polizeiverständnis ist. Jetzt gibt es ein Kennzeichen der Cop-Kultur, das erwähnen Sie auch immer wieder, das ist dieses hegemoniale Männlichkeitsverständnis. Ja. In welchem Verhältnis steht das denn so zu diesem strukturellen Problem des Polizeiübergriffs?
Ach, die Polizei ist historisch bedingt eine Männerdomäne. wir hatten zwar in Deutschland lange Zeit schon weibliche Kriminalbeamte, Beamtinnen. Die hatten aber lange Zeit sehr spezifische Aufgaben, bis in die 70er Jahre übrigens hinein, hatten die Kriminalbeamtinnen nur spezifische Aufgaben im Bereich von Jugendkriminalität. Und erst viel später wurden die ganz normal integriert in den Kriminaldienst. Bei der Schutzpolizei in Deutschland gibt's Polizistinnen erst seit den 80er Jahren, also Anfang der 80er haben die ersten Bundesländer angefangen. Die Bundespolizei hat erst Ende der 80er Jahre Polizistinnen in den uniformierten Dienst eingestellt. Sprich, die Polizistinnen, die wir jetzt haben, fangen gerade an, auch weibliche Kulturmerkmale in die Polizei hineinzubringen. Das ist ja noch keine lange Zeit, wenn man bedenkt, bei der Bundespolizei gibt es gerade mal 20 Jahre lang Polizistinnen. Also wir sind stark männlich dominiert und Männer gehen mit Gewalt anders um als Frauen. Männer haben ein anderes Ehrgefühl vielleicht, sind pochen eher auf ihre Autorität, während Frauen eher kommunikativer sind und geschickter im Aushandeln, in Aushandlungsprozessen. Und dieses historisch gewachsene Merkmal, Kulturmerkmal, hat natürlich Auswirkungen auf das Polizeiverhalten. Also eine Männerdomäne arbeitet anders als eine Organisation, in der Männlichkeit und Weiblichkeit gleichermaßen gelebt werden kann.
Und diese Männerdomäne, so wie ich das herauslesen konnte, hat sozusagen diese Cop-Culture kultiviert, geprägt und prägt so diese nicht offizielle Leitkultur, die Polizistenkultur.
Ganz genau. Also die Männerdomäne prägt praktisch jeden Arbeitsbereich der Polizei. Das fängt an beim Führungsverhalten. Das ist der geht eben fort beim Konfliktmanagement. Also überall, wo Polizei arbeitet, ist sie männlich dominiert bzw. männlich geprägt noch. Und die Frage, das wird jetzt langsam anders. Also natürlich wirkt es in einer Organisation, wenn dann Frauen eingestellt worden sind. Nur das dauert erstens lange Zeit und zweitens die ersten Frauen, die eingestellt wurden, standen unter einem unglaublichen Anpassungsdruck und mussten sich praktisch den männlichen Gepflogenheiten zunächst mal anpassen. Und das, ob sie wollten oder nicht, sie mussten das bis zu einem gewissen Grad tun, sonst hätten sie in der Organisation nicht überlebt. Das heißt, also es geht jetzt langsam sozusagen voran, dass in der Polizei eben Männlichkeit und Weiblichkeit gleichermaßen gelebt werden kann.
Ist es denn strukturell wirklich notwendig oder, um es mal wirklich provokatorisch oder zu fragen, zuzuspitzen, wie ist denn das Verhältnis von offizieller Polizeikultur, dieses imaginären Leitbildes auf der einen Seite zur Cop-Culture auf der anderen? Also anders gefragt, ist Cop-Culture für das Bestehen der offiziellen Polizeikultur dysfunktional oder ist möglicherweise in bestimmten Situationen, sind Leitungsbeamte auf so eine subkulturell hegemoniale Männlichkeitsform gar angewiesen?
Wie gesagt, ich glaube, dass kein Kulturmerkmal per se negativ ist, aber wir müssen sehr genau hinschauen im Einzelfall, im Einsatzfall zum Beispiel hinschauen, ist das jetzt eine funktionale Geschichte oder ist es schon dysfunktional? Also es gibt Fälle von Polizeiübergriffen, bei denen man festgestellt hat, der Polizeitäter war ja ein unglaublich engagierter Polizist. Also wir haben Fälle von Übergriffen, wo also ein Polizist einen Bürger misshandelt hat. wo dann das Disziplinargericht und auch das Strafgericht sich die Vita dieses Polizisten anschauen und feststellen, Mensch, der hat ja über Jahre überdurchschnittliche Beurteilungen gehabt. Der ist besonders engagiert, der bringt besonders viele Fälle, der klärt viele Straftaten auf, Eigeninitiativ verfolgt er Täter. Also ist ein besonders vorbildlicher Beamter wird auch so in der Binnenkultur wahrgenommen. Das verweist darauf, dass dieser Mensch eine hohe Motivation hat, die in ihm steckt, hochmotiviert ist und seinen Beruf sozusagen als Mission versteht. Aber das ganze Ding kann sich eben überdrehen, wenn der Polizist die Eingriffsermächtigung, die er qua als über das Gewaltmonopol, über das staatliche Gewaltmonopol erhält, wenn er mit denen nicht verantwortungsbewusst umgeht und eben ja zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnte, eine Aussage durch illegale Vernehmungsmethoden erlangt, dann hat er zwar Erfolg und dieser Erfolg wird auch als solcher häufig intern wahrgenommen, aber er bewegt sich dann nicht mehr auf dem Boden des Rechts. Und das dann zu unterscheiden, das ist auch aus Sicht von Führung und vielleicht sogar auch aus Sicht von Politik nicht immer ganz einfach, die Erfolgreichen sozusagen, den Erfolgreichen Grenzen aufzuzeigen. Insofern, wie gesagt, also es ist, das kann eine hohe Motivation kann funktional sein, aber wenn Polizeiführung nicht genau hinschaut, kann es in ein dysfunktionales Klima umschwappen. Und das gilt aus meiner Sicht für alle Kulturmerkmale.